Die nördliche Spottdrossel genießt vielleicht den Ruf als bedeutendster Singvogel der Vereinigten Staaten. Sie ist ganz sicher die bekannteste Art. Denn sie versteckt ihr Talent nicht in den Wäldern des Nordens, wo sie kaum Zuhörer hätte, sondern beweist ihre Künste in den Gärten, Parkanlagen und städtischen Straßen des Südens von der Ost- bis hin zur Westküste. Auch die Tagesstunden reichen ihr nicht, denn sogar bei Mondlicht brechen jene romantischen Weisen aus ihr heraus, die sich in den Herzen der Dichter und Liedemacher einnisten. Das hier dargestellte Lied wurde von einem gewöhnlichen Bewohner Floridas gesungen und zeigt wenig Varianz. Doch weiter nördlich ist die Spottdrossel für eine Nachahmungsgabe bekannt, die in der Vogelwelt ihresgleichen sucht. Haben Sie das schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht. Diese Stimme, so wie meine jetzt, erreicht Sie in Berlin aus Seattle in Staat Washington. Ich bin eigentlich bei einer anderen Tagung. Na fast. Diese Stimme oder eine ähnliche wurde schon mal über Funk übertragen, und zwar 1940 in Ithaca, New York. Und dieses Vogelindividuum wurde während einer Forschungsreise im Sommer 35 in Florida aufgezeichnet. Das heißt, das Individuum, das da sang, wurde das letzte Mal in Florida 35 direkt erfahren. Aber wir befinden uns hier und jetzt im Raum verlagert und trotzdem hören wir gleichzeitig zusammen die Vergangenheit. Wollen wir nochmal hören? Das war eine andere Aufzeichnung vom selben Tag, am selben Ort, könnte dasselbe Individuum sein oder nicht. Hören wir zu. Mockingbird 2, bitte. Die Beschreibung vorhin ist ein Auszug aus dem Funkmanuskript der Cornell Lab of Ornithology. Die hatten eine wöchentliche Radiosendung von den 1930er bis hin zu den 80er Jahren. Und diese Folge hieß Vögel der südlichen Wälder und Gärten. Wahrscheinlich stammt das aus 39 oder 40. Normalerweise steht die Beschreibung voran und dann kommt der Befehl, hören Sie zu. Bei der Vorbereitung heute habe ich oft gelächelt, als ich diesen Befehl hörte und dann den Ton. Denn die Spottdrossel ist inzwischen relativ verbreitet in den Staaten. Aber ich kenne diesen Klang schon mein Leben lang. Ich bin in den Vereinigten Staaten groß geworden und ich habe viele Erinnerungen an meine Kindheit in Kalifornien an diesen Geräusch. Aber ich möchte heute von der Anfangszeit sprechen, als die ersten Aufzeichnungen aus der Tierwelt von Runkzuhörern wahrgenommen wurden. Natürlich gab es Aufzeichnungen und Wiedergaben im Phonogramm. Das sage ich nochmal. Diese verlagerte Stimme und Musik gab es schon seit den 20ern im Rundfunk mit live gespielter Musik und Hörspiele. Aber erst ab den 30ern kam es zu einer Konvergenz zwischen den Erwartungen an diesen vertrauten Geräuschkulissen und eine neue Bemühung, die Öffentlichkeit zu erziehen in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Naturressourcen. Und ich möchte heute hier in Seattle und in Berlin die These vertreten, dass diese in der Natur aufgezeichneten Geräusche aus der Tierwelt, die dann durch die Übertragung Zuhörer erreichten, die sich weit weg von diesen ursprünglichen geräuschemittierten Körpern befanden, es den Funkhörenden überhaupt erst ermöglichten, auf eine ganz neue Weise über Raum und Zeit und letztendlich über das Artensterben nachzudenken. In den 20er wurde der Rundfunk als neues Bildungsmedium begrüßt. Es gab Funkschulen zur Lyrik, zur Landwirtschaft, zu allen möglichen Themen. Und darunter gab es auch mehrere Naturschutzsendungen. Zum Beispiel A Field with Ranger Mac oder Burgess Radio Nature League. Die wendeten sich explizit an Kinder. Wie baue ich ein Futterhäuschen? Warum soll ich keine Schlangen töten? Die Kinder konnten auch Briefe schreiben an die Funkanstalt und diese Fragen wurden beantwortet in der Sendung. Es gab natürlich auch Sendungen für Erwachsene, ein bisschen wie die wissenschaftlichen Veranstaltungen durch das Smithsonian Institute mit Vorträgen von Experten vor Ort. 1933 zum Beispiel hat Aldo Leopold, der gilt jetzt als der Vater der Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und des Naturschutzes, er hat eine monatliche Reihe Vorträge initiiert. Seine Zuhörer waren meistens im ländlichen Gebiet und er hat sie gebeten, über Deckung und Futter für überwinternde Vögel hinzustellen. Und er förderte die Menschen dazu, auf eine neugierige, doch behutsame Erkundung des eigenen Umfeldes zu pflegen. Er wollte auch eine Bodenethik einführen und hat explizite Anleitungen im Funk übertragen, um zum Beispiel ökologisch Landwirtschaft zu betreiben. Mit Fallbeispielen. 1937 kam es zu einer neuen Partnerschaft zwischen Sporttreibenden, also Jäger, Angler und Geschäftsleute. Sie nannten sich The American Wildlife Institute und sie hatten eine wöchentliche Radiosendung zum Thema Naturschutz. Die Funkschulensendungen ähnelten mehr oder weniger den üblichen Präsenzunterrichtsformen mit Vorträgen durch Experten. Manchmal engagierte man sich über Briefe und schrieb die Politiker an. Aber diese Sendungen im AWI lehnten sich an die frühen Hörspielformate, die durch die verwandte Funkanstalt Mutual Broadcasting System entwickelt wurden. Mutual Broadcasting war damals bekannt für The Lone Ranger und The Shadow. Und sie waren die Ersten, die die Baseball World Series übertrugen. Das heißt, sie hatten ein breites Spektrum abgedeckt, haben auch Hörspiele, Wildlife Gangsters oder Der brausende Fluss, wo es um die Überschwemmungen im Marschgebiet umging. Oft gab es dann bei diesen Wildlife Gangsters oder Roar of the River Skripte mit Schauspielern, die vorgelesen haben. Hier im Zusammenhang mit der mangelhaften Bewirtschaftung der Marschgebiete. Und das ist jetzt ein Auszug aus einem solchen Gespräch zwischen dem jungen Bud und seinem Onkel Bob. Jetzt hören wir erstmal zu. Wir hören jetzt erstmal zu.
Ich werde die letzten beiden Zeilen wiederholen. Bud sagt, aber die freie Natur wird es immer geben, oder? Und sein Onkel Bob erwidert, werden wir nicht, wenn wir nicht
etwas unternehmen. Wenn wir uns einfach zurücklehnen und entspannen, wird das ganze Land zu einer Staubschüssel und weggepustet werden. Das kann eine Weile dauern, zugegeben. Aber ich werde die alten Zeiten nie wiedersehen und du wirst vielleicht nie so einen Spaß haben. Die Botschaft Naturschutz ist recht eindeutig und der Auslöser für dieses Gespräch zwischen Bud und Uncle Bob zur natürlichen Ressourcenbewirtschaftung ist eine Eule. Das schauen wir uns näher an. Wir hören die Eule. Erstmal Eule.
And then Bud says,
Bud findet diesen Ton beunruhigend, aber sein Onkel lenkt um und bietet eine andere Deutung des Klangs. Nein, nein, nein. Das hat mit Gefahr nichts zu tun. Die Eule wird dir nicht wehtun. Es sind wir, die Menschen, die den Lebensraum der Eule bedrohen. Und Bud hat so ein Aha-Erkenntniserlebnis. Die Zuhörer sind auch Bud. Bud ist wir. Auf diese Art hat dieses American Wildlife Institute Topi und Techniken eingesetzt, die es schon in den letzten Jahrzehnten beim Hörspiel gegeben hatte, mit glaubwürdigen Toneffekten und einer überzeugenden Handlung, um die Zuhörer anzusprechen. Soweit ich weiß, haben diese Sendungen niemals echte Aufzeichnungen aus der Tierwelt verwendet. Normalerweise waren es so Haustiere, die sie aufgezeichnet haben für diesen Zweck. Diese echte Tierwelttöne gab es zum ersten Mal durch die Sendung Know Your Birds von dem Cornell Vogelkundenlabor. Und das war ein bisschen ähnlich wie die Naturführer der Zeit in Buchform. Die Zuhörer erkannten eine kleine Beschreibung der Art mit Verbreitungsgebiet und Verhaltensweise und dann diesen Befehl zu hören. Diese Sendungen waren immer ortsverbunden in dem Sinne, dass sie normalerweise mit einem Gespräch über den neuesten Ankünften der Zugvögel in Ithaca anfingen. Die Bewohner der Finger Lakes, der Großraumregion Finger Lakes, haben ihre Vogelzählungen eingereicht, ein bisschen neidisch aufeinander aufgepasst, um zu hören, ob andere Zuhörer vielleicht noch seltene Vögel gesichtet hatten. Sie haben noch ganz genau auf die Qualität der Aufzeichnung gehört und haben verglichen, zum Beispiel die übertragene Aufzeichnung einer roten Spottvogel mit dem oft gehörten Vogel im Hinterhof verglichen. Einer hat zum Beispiel einen Brief geschrieben und war enttäuscht über die Qualität einer Wilson-Drossel-Aufzeichnung und meinte, die sei fast nicht zu erkennen. Ein anderer schrieb, um zu bitten, dass der Rundfunk den Ruf des Gartentrupials vorspielt, denn sie hatte seit Jahren keinen gehört. Das ist eine interessante Interaktion zwischen Gedächtnis und Authentizität. Einige Zuhörerinnen haben sich beschwert, weil der Ton, der Klang ihrem Gedächtnis, ihrer Erinnerung nicht entsprach. Andere haben aus Nostalgiegründen das Labor gebeten, diese Aufzeichnungen vorzuspielen. Meine These ist, die Zuhörerinnen wurden dadurch ermutigt, viel mehr über die eigene Geräuschkulisse nachzudenken, weil sie auch die Entfernten gehört haben. Kommen wir auf die Spottdrossel zurück. Viele haben das nie direkt gehört. Für Zuhörer in Ithaca, New York in den Spät-30er. Sie konnten durch den identischen aufgezeichneten Ton mittels diesen durch Zeit und Raum reisen, weil sie den Ton halt wieder gehört haben. Eine Zuhörerin hat hingeschrieben, dass die Sendung Birds of Southern Woods and Gardens sie an ihre Vergangenheit in Florida im Winter erinnert haben. Ein anderer sagte, warum muss man denn nach Florida reisen, wenn man dieses Konzert zu Hause hören kann? Das heißt, diese Radioklänge aus der Tierwelt haben neue Möglichkeiten des Zuhörens gefördert. Zuerst als Teil dieser Naturschutzsendung in vertrauterem Kontext des Hörspiels sowie der Funkschulen mit der klar artikulierten Botschaft der Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und zweitens im zweiten Schritt in einer eher zielgerichteten Vorführung, als die Zuhörer Arten in der natürlichen Tierwelt zuhören konnten. Warum musste man denn reisen, wenn man das zu Hause hören konnte? Das sind meiner Meinung nach kritische Schritte in der Entwicklung von dem, was ich Imagined Ecologies nenne, also vorgestellte Lebenszusammenhänge. Das Phänomen, wodurch ein Mensch anfängt, sich als Teil einer Gemeinschaft viele voneinander abhängigen Arten zu denken. Der Begriff ist angelehnt an Benedict Andersons Imagined Communities und an die Arbeit von Jeff Titan mit Sound Commons, die Anerkennung der Klangwelt aller Arten als Res Communis. Auch wenn man mit diesen anderen Arten nicht unbedingt kommunizieren kann, erkennt man sich als Teil davon. Meine These ist, dass die Rolle dieser Naturklänge im Rundfunk eine zentrale Rolle gespielt hat bei unserem Verständnis nicht nur der akustischen Umwelt, sondern der Umwelt als Ganzem im 20. Jahrhundert. Wir sollten auch betonen, wie diese Zusammenführung der Naturklänge und der Wiedergabe über Rundfunk zu einer Ineinanderfaltung von Zeit und Raum führte. So kamen Spannungen zwischen den dislozierten Klangleibern zum Vorschein. Und das führte auch zu einer neuen Form der Empathie. Gerade im Zusammenhang des Naturschutzradios mit Informationen zu diesen verschiedenen Arten. Die Zuhörer konnten von diesen Wesen Gedanken entwickeln. Die waren nicht nur Kuriositäten. Sie waren Klangverwandte. Die Briefe, die an Cornell geschrieben wurden, legen nahe, dass das Hören solcher Klänge etwas wie Neigung entwickelte. Das sollte man vielleicht berücksichtigen. Es ging um die Umsorgung der Naturressourcen. Jetzt geht es um einen inzwischen ausgestorbenen Elfenbeinspecht. Eine Aufzeichnung aus derselben Forschungsreise 35. Jetzt wollen wir den Specht hören.
This sound will never be. Diesen Klang wird man nie wieder in der Natur hören. Der wird nie wieder gehört werden ohne Lautsprecher, Empfänger, Kopfhörer oder irgendeine Vermittlungstechnik. Vielleicht sollten wir jetzt etwas sagen zu den Einzelexemplaren als Vertreter ihrer Art und zu den Grenzen der sammelnden Wissenschaften. Es ist vielleicht ironisch, dass das Projekt der Aufzeichnung viel zu spät passierte. Denn das ist die einzige Tondatei, die wir von dem Elfenbeinspecht haben. Wir wissen nicht, ob das repräsentativ ist. Und bei der Spottdrossel ist es unmöglich, dass irgendeine Aufzeichnung des Klanges als repräsentativ betrachtet wird. Die waren solche kreative Sänger und talentierte Imitatoren ihres Umfeldes, dass sie immer Ort und Zeit gebunden gesungen haben. Das Wissen, dass es bei diesem Vogel sich um ein Mimiker handelt, zwingt uns dazu, als Historikerinnen und Zuhörerinnen ehrlich zu bleiben. Denn dieser Klang kann immer nur von dem Ursprungsexemplar tönen. Es gibt keine typische Spottdrossel. Jedes Mal, wo derselbe dieselbe Spottdrossel den Schnabel öffnet, kommt ein neuer Ton raus. Aber diese Eigenschaft der verlagerten Erlebnis wird beim Zuhörer den Gedanken fördern, dass sie vielleicht das eigene Umfeld neu erfahren könnten und vielleicht auch die Empathie neu erlernen. Genauso wie die Zuhörerinnen sich sorgten um die Figuren in den Hörspielen, die sie wöchentlich erlebten, umsorgten sie sich um diese Einzelvögel, die auch in ihren Wohnzimmern tönten. Gibt es Verbindungen zu Maras Arbeit mit der Behinderung bei Menschen? Das ist eine unbequeme Frage. Die Techniker haben natürlich an der Standardisierung
der Klangwelt gearbeitet und auch die Zuhörer haben Gedanken dazu entwickelt, was akzeptabel ist bei diesen Tönen, ob Pferdegetrappel oder Löwengebrüll oder Donnerschlag. Das heißt, die Zuhörer haben ein Urteilsvermögen entwickelt und wurden manchmal ein bisschen zu arrogant, wenn es darum ging, wenn es um ihre Fähigkeit ging, einen echten Löwen zu erkennen. Wie viele unter uns haben einen echten Löwen wirklich erlebt? Oder ist das egal? Der Rundfunk vermischte also Unterhaltung mit Naturschutzbotschaften. Und die Dislozierung der Körper, die Trennung der Vögel von der eigenen Stimme, hat eine Bedeutung für die Zuhörer gehabt, weil sie ort- und zeitspezifisch waren. Die Sendungen waren nur möglich, weil die Techniker die Möglichkeit entwickelt hatten, Klang zu standardisieren und zu verallgemeinern. Aber die Zuhörer interessierten sich für die Einzelexemplare. Die Klänge waren wunderbar, ein bisschen wie meine Stimme hier und jetzt. Also werde ich es dabei belassen. Danke für die Aufmerksamkeit.